Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Gibt es eigentlich gute und gibt es eigentlich schlechte Schulden? Podcast Folge Nummer 106.
Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Thema, in die 106. Folge einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast, wenn dir geldbildung.de gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen, die stellen sicher, dass der Podcast für dich kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin etwa 1 bis 2 Podcast-Folgen für dich veröffentliche pro Woche und die Rezensionen helfen mir auch entsprechend, im Ranking weiter nach oben zu kommen und damit noch mehr Menschen mit Geldbildung zu erreichen. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung in dein E-Mail-Postfach, wenn du möchtest. Das Ganze ist kostenlos und unverbindlich für dich und du kannst dich auf geldbildung.de dort eintragen, direkt auf der Startseite. In meinem Newsletter, da gebe ich dir noch Erfahrungen von mir weiter oder gebe dir Informationen, die du nicht in meinem Podcast und auch nicht auf meinem Blog findest. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 106 möchte ich mit dir also darüber sprechen, ob es eigentlich gute und ob es schlechte Schulden gibt. Wir schauen uns an, wie werden diese beiden Klassen an Schulden eigentlich definiert? Wir schauen uns an, ob die Inflation nicht eigentlich immer gut ist für den Schuldner, weil die Inflation doch eigentlich die Schulden auffrisst, genauso wie Inflation eben auch das Vermögen auffrisst. Wir schauen uns an, ob es Situationen gibt, in denen es sich für dich lohnen kann, dass du schlechte Schulden, die wir ja noch definieren werden, eben aufnimmst. Und als letzter Punkt, für mich ein ganz wichtiger Punkt, dort möchte ich dir einfach nochmal klar machen, warum jede Form von Schulden immer Abhängigkeit bedeutet, egal ob es sich eben um gute oder um schlechte Schulden handelt. Gibt es jetzt gute und schlechte Schulden? Das ist, glaube ich, relativ klar, dass das eine rhetorische Frage ist. Das heißt, es gibt natürlich Schulden für Dinge, die sinnvoller sind und es gibt Schulden für Dinge, die weniger sinnvoll sind. In der Regel sind einfach gute Schulden Schulden, die du für etwas aufnimmst, wo du einfach langfristig einen Vorteil hast oder einen Nutzen hast. Schlechte Schulden sind Schulden für Dinge, wo du nur kurzfristig einen Vorteil hast und die dich langfristig eher noch Geld kosten, die eben im Wert sinken auf jeden Fall und die eben dir keinen oder kaum mehr Nutzen in der Zukunft liefern werden. Wir können also gute Schulden so definieren, dass gute Schulden Schulden sind, die du für eine Investition aufnimmst, wie zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung oder eine Investition in den Maschinenpark deines Unternehmens. Das heißt, diesen Schulden steht Vermögen gegenüber. Schlechte Schulden, dort ist es so, dass das Schulden sind, die eben für Konsum sind. Das heißt, Schulden für eine Urlaubsreise, für einen Fernseher oder für eine Einrichtung. Das heißt, du wirst eben aus den Dingen, die du bei schlechten Schulden finanzierst, keinen wirtschaftlichen Vorteil mehr ziehen können in der Zukunft, beziehungsweise der Wert von den Gegenständen, die du finanzierst, ist entweder sofort wertlos oder fällt massiv. Das ist ja auch bei einem Auto zum Beispiel der Fall. Ein Auto, was du dir kaufst, wird definitiv jedes Jahr weniger wert, erstens. Und zweitens kostet dich das Auto jedes Jahr noch zusätzlich Geld. Und deswegen sind es eben Konsumschulden, auch wenn du ein Auto finanzierst beispielsweise. Mit guten Schulden kannst du aber auch immaterielle Dinge finanzieren. Zum Beispiel kannst du mit guten Schulden ja auch eine Ausbildung finanzieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Studium finanzierst, dann sind es natürlich eher gute Schulden, weil das Asset oder das Vermögen, was du da damit aufbaust, bist einfach du selbst. Das heißt, du investierst in dich selbst und wenn es eben ein sinnvolles, ein gutes Studium ist, dann wirst du damit auch in der Lage sein, eben zukünftig mehr Geld zu verdienen, mehr Erträge eben zu generieren, wie ohne diese Investition. Und deswegen sind eben zum Beispiel Studienschulden auch eher gute Schulden, wobei man da auch differenzieren muss, weil es natürlich unterdessen auch bei vielen Studiengängen so ist, oder wenn man nicht jetzt besonders gute Noten hat, dass es auch nicht garantiert ist, dass man dann zukünftig einen besseren Job findet oder bekommen kann, als wenn man eben zum Beispiel nur eine Ausbildung macht. Deswegen ist es natürlich differenzierter zu betrachten. Das war jetzt die Definition. Also es gibt gute, es gibt schlechte Schulden. Die unterscheiden sich eben, was du damit finanzierst. Und eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme, ist die, ob die Inflation nicht immer gut für den Schuldner ist. Also auch wenn du Konsumschulden hast oder Investitionsschulden, ist ganz egal. Die Inflation arbeitet für dich ja, weil die Inflation reduziert real dein Vermögen, wenn der nominale Zins geringer ist als die Inflation. Und die Inflation reduziert natürlich die Schulden. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil die Schulden real natürlich weniger wert werden, wenn wir eine Inflation haben. Sagen wir, du hast 100.000 Euro Schulden. Wenn deine persönliche Inflation 5% ist, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass diese Schulden nach einem Jahr weniger sind. Real sind die Schulden dann, auch wenn du nichts zurückbezahlst, auf 95.000 Euro gesunken. Das ist korrekt. Die Frage unterstellt ja jetzt aber, dass eben dein Einkommen oder mit dem du eben die Schulden zurückbezahlst, dass das gestiegen ist. Weil wenn das Einkommen gleich geblieben ist, dann hast du bei der Inflation eben den Vorteil oder die Situation, dass die Schulden eben real fallen, dein Einkommen fällt dann auch real und dann hast du eben keinen Vorteil als Schuldner, weil das Ganze eben auf Parität bleibt. Wenn wir ein ganz einfaches Beispiel machen, sagen wir, du hast 100.000 Euro Schulden, 5% Inflation und 100.000 Euro Einkommen. Wenn die Inflation eben 5% ist, dann fällt einfach beides auf 95.000 Euro real, wenn eben du nicht dein Einkommen steigern kannst. Das heißt, du kannst nur als Schuldner von Inflation profitieren, wenn du eben real die Einkommensseite steigern kannst. Und es ist dabei egal, ob es sich jetzt um Einkommen handelt oder um Mieterträge zum Beispiel, wenn du eine Immobilie finanzierst. Das heißt, du kannst ja nur von den Schulden bei einer Immobilie über die Inflation profitieren, wenn du eben die Mieten steigern kannst, nominal in gleichem Maße, wie du eben eine Inflation hast. Dann profitierst du ganz klar, weil du dann eben weniger Geld aufwenden musst, um eben die Schulden zurückzubezahlen, weil du ja nominal eben durch die Inflation dann mehr verdienst, wenn du zum Beispiel einen Inflationsausgleich jetzt bekommst als Angestellter oder wenn du bei Mietverträgen eine Mietpreisindexierung beispielsweise hast. Das also als Antwort auf diese Frage: Nein, als Schuldner profitierst du nicht automatisch von Inflation. Du profitierst eben nur von Inflation, wenn du die Einnahmenseite in der gleichen Weise eben steigern kannst. Gibt es jetzt eigentlich Situationen, in denen sich schlechte Schulden, also Konsumschulden, trotzdem lohnen? Rechnerisch definitiv. Und das Ganze ist das Thema 0% Finanzierung. Das heißt, wenn du etwas sowieso kaufen möchtest, wenn du einen Fernseher sowieso brauchst, dann ist es klar, wenn du dort eine 0% Finanzierung abschließt, du das Geld aber hast und du das Geld anderweitig eben absolut sicher anlegen kannst und dort Zinsen bekommst, dann hast du natürlich einen Vorteil, weil du erstmal eben mit dem Geld weiter arbeiten kannst. Sagen wir, du finanzierst einen Fernseher und hast gleichzeitig eben das Geld auf dem Tagesgeldkonto, wo du 1% bekommst und du kannst den Fernseher eben zu 0% finanzieren, dann hast du halt einen Zinsvorteil. Das heißt, rechnerisch, rein von der Mathematik her, können sich schlechte Schulden lohnen, das ist so, aber du hast halt Probleme wie, dass du dich über einen längeren Zeitraum verpflichtest, dass du eine Abhängigkeit hast, was ist, wenn das Gerät kaputt geht und diese Themen. Das heißt, ich würde nicht aus rein rechnerischen Gründen Konsumschulden aufnehmen, weil da bekomme ich auch öfters Zuschriften, aber das ist halt eine persönliche Sache. Das heißt, rechnerisch aber ist es richtig, trotzdem musst du eben das gesamte Bild sehen, wozu eben auch die Abhängigkeit und auch der Zeitraum der Verpflichtung einfach zählt. Wenn wir uns den letzten Punkt jetzt noch anschauen, warum jede Form von Schulden immer auch Abhängigkeit bedeutet. Schulden bedeuten immer Abhängigkeit. Warum? Wenn du Schulden eingehst, ganz egal ob gute Schulden, schlechte Schulden, ob jetzt eben Konsum- oder Investmentschulden, bedeutet das ja nichts anderes, wie dass du eben einen Teil deines Einkommens, einen Teil des Cashflows eines Assets langfristig verpfändest, langfristig jemanden anderen der Bank versprichst. Das heißt, wenn du eine Immobilie, ein Eigenheim finanzierst, was auf 30 Jahre ausgelegt ist, dann verpflichtest du dich eben 30 Jahre lang einen Teil deines Einkommens jemand anderem zu geben, damit du dort wohnen kannst und damit dir irgendwann eben die Immobilie gehört. Und dass das eine Abhängigkeit ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist halt die eine Seite. Natürlich musst du das in der Regel machen, wenn man jetzt nicht sehr viel Kapital hat und man will sich ein Eigenheim kaufen. Aber meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach vergessen es viele Leute, dass dieser Abhängigkeitsaspekt einfach enorm ist. Und hier ist halt immer die Frage, was für ein Typ bist du? Ist dir Freiheit maximal wichtig? Ist es dir extrem wichtig, eben ein Eigenheim zu haben? Das musst du entscheiden, das musst du eben für dich abwägen. Aber die Abhängigkeit hast du immer. Und die Abhängigkeit hast du auch, wenn du als Unternehmer Kredite aufnimmst. Die Abhängigkeit hast du auch, wenn du als Angestellter oder generell als Privatperson eben Immobilien finanzierst, weil du trittst ja in den Kreditvertrag ein. Und natürlich ist es bei einer Immobilienfinanzierung, wenn du jetzt vermietest, so, dass der Kredit eben im Prinzip im Idealfall von dem Mieter zurückbezahlt wird, aber du stehst ja dafür ein. Das heißt, solange der Kredit läuft, verpflichtest du dich ja dann im Zweifel eben einzuspringen, wenn der Mieter aus irgendeinem Grund den Kredit nicht bedienen kann oder wenn es sich um einen Mietnomaden handelt oder egal was auch immer oder wenn der einfach nicht bezahlen kann. Das heißt, du hast Abhängigkeiten und natürlich bietet ein Kredit auch Chancen, gerade immer dann, wenn der Kredit eben von jemand anderem zurückbezahlt wird. Das heißt, wenn du einen Kredit hast, der zum Beispiel eben von einem Mieter zurückbezahlt wird, dann kannst du damit eben Vermögen aufbauen, aber trotzdem gehst du auch Abhängigkeiten ein. Und deswegen gibt es auch Unternehmer, die zum Beispiel, obwohl es ja rechnerisch Sinn macht, auch Fremdkapital einzusetzen, obwohl die dann trotzdem eben komplett auf Fremdkapital verzichten. So jemand ist zum Beispiel Wolfgang Grupp von Trigema, der eben sagt, er will keine Abhängigkeit von Banken. Weil wenn du mit Fremdkapital arbeitest, hast du natürlich immer eine Abhängigkeit von Banken. Weil es geht dann irgendwann um eine Zinsbindung, dann läuft die Zinsbindung aus. Wie sind dann die Zinsen? Oder es gibt eine neue Finanzierung. Das heißt, du hast einfach einen weiteren Player, mit dem du dich abstimmen musst. Und rechnerisch macht es ja oft Sinn, mit Fremdkapital zu arbeiten, jetzt auch als Unternehmer. Weil, wenn wir sagen, oder jetzt als kleines Beispiel, wenn wir sagen, du investierst 100.000 Euro und erzielst auf das Projekt 10% Rendite, dann sind es ja 10.000 Euro. Du hast also 10% Eigenkapitalrendite, weil der gesamte Kapitaleinsatz von dir kommt. Wenn du jetzt Fremdkapital aufnimmst, was günstiger ist als 10%, dann kannst du deine Eigenkapitalrendite natürlich steigern. Wenn du jetzt zum Beispiel die Hälfte, also 50.000 Euro, über fremde Mittel akquirierst, also das dir von der Bank leist beispielsweise, und du hier 4% Fremdkapitalzinsen bezahlen musst, dann sind es ja 2.000 Euro. Das heißt, du hast einen Zinsaufwand für ein Jahr von 2.000 Euro, also 4% mal 50.000 Euro. Weiterhin hast du eine Rendite von 10%, das heißt, du erzielst weiterhin 10.000 Euro Rendite absolut, minus 2.000 Euro Zinsen für diese 50.000 Euro, das sind dann 8.000 Euro, die du am Ende eben unterm Strich netto, also nach Zinsaufwand hast. Das heißt, deine Eigenkapitalrendite konntest du jetzt von 10% auf 16% steigern. Warum 16%? Weil du setzt ja nur noch 50.000 Euro eigenes Geld ein. Das heißt, du erzielst jetzt nach Zinsaufwand 8.000 Euro geteilt durch 50.000 Euro und es sind eben 16% Rendite. Das heißt, du hast eben durch diesen Kredit, dadurch, dass du jetzt die Hälfte des Projektes eben finanzierst, hast du deine Eigenkapitalrendite um 60% eben steigern können. Und zwar von 10 auf 16%. Und es hört sich ja erstmal phänomenal an. Rechnerisch macht es also Sinn. Das Problem ist natürlich, dass du jetzt halt einen anderen Player, also die Bank, im Spiel hast. Und du hast das Problem, falls die Rendite nicht in der erwarteten Form kommt. Das heißt, falls du weniger wie 10% verdienst, zum Beispiel nur 3%, dann kannst du halt ein Problem bekommen, weil dieser Hebel, also dieser Leverage, weil du eben mit Fremdkapital arbeitest und damit die Eigenkapitalrendite, wie wir eben gesehen haben, steigern kannst, hast du eben das Ganze auch in die andere Richtung. Und das ist halt das Thema, warum ein Kredit immer Abhängigkeit bedeutet, auch wenn ein Kredit eben rechnerisch Sinn machen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 106?
Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge.
Gute Schulden sind Schulden, wo du einen zukünftigen Nutzen hast, also typischerweise Investmentschulden, also Schulden für materielle Dinge wie Immobilien oder Maschinen oder immaterielle Dinge wie für Bildung. Schlechte Schulden sind Schulden für Konsum, also Schulden für etwas, wo du langfristig keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr daraus ziehen kannst. Bei beiden Schuldenformen hast du Abhängigkeiten und auch Risiken. Vermögen aufbauen oder schneller Vermögen aufbauen kannst du über Investmentschulden, trotzdem hast du hier eben Abhängigkeiten. Die Inflation bringt dir als Schuldner nur etwas, wenn der Cashflow ebenfalls eben nominal um die Inflationsrate steigt. Schlechte Schulden lohnen sich theoretisch, wenn du mehr Geld eben auf dein Guthaben verdienst, wenn du zum Beispiel 0% Finanzierung abschließt. Trotzdem ist es eben auch bei schlechten Schulden so, dass du ja dort letzten Endes auch eben eine Zahlungsverpflichtung eingehst und einfach andere Unwägbarkeiten hast, die auf den ersten Blick du auch gar nicht rechnerisch in der Form quantifizieren kannst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 106 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Erhard Horst Bellermann. Ist der Schuldenberg erklommen, ist die Aussicht dir genommen.
Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.